Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Alex von Stoffe Hammers. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Ja, moin moin.
Herzlich willkommen in Köln. Wie war die Anreise?
Recht entspannt. Bin ganz gut durchgekommen. Jetzt sitze ich hier und war eine gute Reise.
Du kommst eigentlich so ein bisschen weiter aus dem Norden. Vielleicht bevor wir so ein bisschen weiter reingehen in die Geschichte, die wir heute hier, glaube ich, mit vielleicht als Erste so ein bisschen erzählen dürfen, worauf wir uns mega freuen. Stell dich vielleicht einmal kurz vor, wer du bist, mit eigenen Worten, was du machst. Ist ja schon eine sehr, sehr spannende Firma, die wir heute hier präsentieren dürfen.
Ja, ich bin Alexander Brüning, 41 Jahre alt, Inhaber und Geschäftsführer der Stoffe Brüning und Hammers GmbH. Die meisten kennen uns oder meinen Shop unter stoffehammers.de. Und wir sind mittlerweile einer der größten Online-Händler zum Thema Nähen. Anspruch oder unser Slogan ist eigentlich alles für dein Nähvergnügen. Und da arbeiten aktuell über 50 Mitarbeiter dran, jeden Tag dem Anspruch gerecht zu werden.
Ja. Was kann man so vielleicht so ein bisschen so Umsatz-Scope-Kennzahl sagen? 50 Leute, das kann man natürlich jetzt schon mal, wenn man es wirklich so ein bisschen runterrechnen würde, schon irgendwie so Größenordnung einrechnen. Was kannst du dazu sagen? Wie groß seid ihr so vom Umsatz her? Oder vielleicht auch so wie viele Bestellungen macht ihr so?
Also wir machen aktuell um die 1000 Bestellungen am Tag, sind schon im zweistelligen Millionenumsatzbereich. Ist schon ganz okay und sind stark gewachsen in den letzten Jahren, aber... Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das alles aus Nordhorn heraus. Und deswegen habe ich gerade so gelacht, weil Moritz zu meiner Heimatstadt Rheine nämlich immer sagt, dass das so im Norden liegt. Ist natürlich nördlich von Köln, dem gebe ich dir recht. Aber alles andere, was da Norden angeht, würde ich eher nochmal hinterfragen. Ja. Erzähl vielleicht mal so ein bisschen kurz, wie das angefangen ist. Denn dein Vater hat ja 1990 die Firma sozusagen gegründet. Magst du uns vielleicht ein bisschen zu den Anfängen da abholen?
Ja, also Ich bin 7 Jahre alt gewesen, das weiß ich noch. Da hat mein Vater schon einige Jahre beim örtlichen Großhändler, wo wir aktuell immer noch oder mittlerweile der größte Kunde sind und eigentlich ein großer Lieferant von uns ist, jahrelang gearbeitet als Angestellter. Und ich weiß noch, dass mein Vater irgendwann auf eigenen Beinen stehen wollte und was Eigenes machen wollte und sich dann mit 3 Stoffgeschäften selbstständig gemacht hat. Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass aus dem eigenen Haus heraus, aus der Garage, mein Papa dann angefangen hat, Stoffe zu dublieren und meine heißgeliebte Tischtennisplatte dann immer wieder weichen musste. das waren so die Anfänge, genau. Und so hat sich das eigentlich entwickelt, dass ein paar Jahre später dann mein Vater eine große Firma kaufen konnte, also mit über 30 Stoffgeschäften. So hat sich das immer weiter entwickelt. Das war natürlich eine Riesennummer, muss man im Nachgang betrachtet sagen. Ich war, als er die Geschäfte kaufen konnte, 19 Jahre alt und irgendwann fragte er mich nur, das weiß ich noch, saßen wir am Küchentisch, bevor er die Entscheidung getroffen hat, diese GmbH mit den 30 Geschäften zu kaufen. Alex, hast du Bock, da irgendwas in Zukunft zu machen? Und da ich eher so sehr kaufmännisch eigentlich schon veranlagt war, konnte ich sagen mit 19, okay, Papa, ich kann mir schon vorstellen, im Kaufmännischen was zu machen, aber so handwerklich bin ich da eher nicht so ganz unterwegs. Und dann hatte er irgendwann die Entscheidung getroffen, das zu machen. War natürlich eine Riesennummer, von 3 auf über 30 Geschäfte mit Personal.
Aber wie kann man sich das vielleicht erstmal vorstellen, im ersten Schritt von 1990 bis zu dem Kauf? Also sozusagen 30 Geschäfte zu übernehmen, das hört sich jetzt, also das ist ja jetzt nichts, was irgendwie vom Himmel fällt. Wie war vielleicht so ein bisschen so die Anfangsjahre dann sozusagen von der Firma, von deinem Vater und auf was für einem Level wart ihr dann so angekommen, als dann sozusagen zu diesem Merger kam? Also es ist ja, also 30 Geschäfte, da reden wir jetzt ja nicht irgendwie davon, dass du irgendwie 30 Gläser verkaufst, aber das ist ja ein ganzes Konstrukt und wie war das so bis dahin?
Ja, also wie gesagt, er hatte 3 Geschäfte selber betreut, mehr oder weniger von zu Hause aus und da brauchte man auch kein großes Lager, irgendwie keine große Bürofläche, weil ich meine, das Hauptumsatz spielt in den Geschäften. Mhm. Er hatte irgendwann das Angebot bekommen von einem Lieferanten eigentlich, der diese 30 Geschäfte nicht mehr führen wollte, die abgeben wollte, was anderes machen wollte. Und er hat dann irgendwann die Entscheidung getroffen mit seinem Steuerberater zusammen, ich mach das mal. ich übernehme die GmbH mit Buchhaltung, mit allem drum und dran, eigenes Lager, eigenes Firmengebäude müsste dann natürlich angemietet werden. Mhm. Und ja, das waren so die Anfänge, wo ich natürlich dann so mit 19 schon angefangen habe, so ein bisschen das Controlling aufzubauen für meinen Papa. Also mein Papa ist so Händler, wie man es so kennt, Stoffe und Materie davon, die Ahnung und Qualitäten. Und ich hatte zu der Zeit schon eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker und habe dann angefangen, weil 30 Geschäfte hat man nochmal eine ganz andere Herausforderung.
Von 3 auf 30, das ist auch einfach so eine, also so genau. Komplexitätssteigerung auch in der Menge, die ist ja so immens. Ist
und das war es auch und auch zu der Zeit gab es natürlich schon den Strukturwandel, also waren auch viele Geschäfte in kleineren Orten. Ja, und ich habe einfach angefangen, so auch da wieder, learning by doing. Ich habe Excel-Tabellen aufgesetzt für meinen Vater, um einfach mal so ein Controlling aufzubauen. Wie funktionieren die einzelnen Läden, Umsatz, Kosten, welche sind profitabel, welche nicht so, weil das schon auch eine Zeit war, wo die Umsätze eher gefallen sind. Mhm. Wir haben dann auch auf Basis dieses Controllings schon Entscheidungen getroffen, auch einige Läden geschlossen.
Direkt von Anfang an dann quasi, oder was?
Ja, doch, so die ersten Jahre. Also ja. Vielleicht noch nicht so die ersten 1, 2, 3 Jahre, aber doch über die Jahre hinweg dann schon einige Läden geschlossen.
Einfach, weil sie dann einfach im Gesamtkonstrukt einfach unprofitabel waren und irgendwie einfach mal schon abzusehen war, okay, da kriege ich wegen dem Strukturwandel auch und wegen anderen wahrscheinlich auch so ökonomischen und demografischen Faktoren kriege ich das Ding wahrscheinlich auch nicht profitabel gedreht und deswegen einfach frühzeitig
so
sozusagen.
Genau. Also so ist es, es waren kleine Orte und die Umsätze waren einfach schon sehr schwach und Kosten steigen und ja, dann ist es ja auch mal die Frage, wie viel Aufwand steckt man da rein. Zu der Zeit ist man noch mit einem großen Bullis dann entsprechend durch halb Norddeutschland gefahren und hat die Ware dahin gebracht und das war dann einfach nicht mehr rentabel genug, muss man ganz klar sagen. Ja.
Jetzt muss man aber schon sagen, was so ein bisschen verschwiegen wurde jetzt so in der ganzen Geschichte 2002, als ihr das dann ja sozusagen übernommen habt. Da habt ihr ja so gesehen sozusagen das MVP-Produkt sozusagen von eurem heutigen Online-Shop übernommen. Also sozusagen so euer heutiges Bestehen. Ja. Das ist ja auch auf diesen Merger sozusagen zurückzuführen. Also der Stoffladen, den ihr übernommen habt, der hatte sozusagen ganz komischerweise wahrscheinlich irgendwie so mit als einer der ersten in ganz Deutschland einfach einen Online-Shop, den ihr einfach mit übernommen habt.
Absolut richtig, genau. Das war, muss man ganz klar sagen, die Basis für alles Weitere, was danach so kommen konnte. Also ich bin auch mega dankbar meinem Vater nach wie vor, dass er überhaupt diese Riesengeschichte auf sich genommen hat, war sicherlich schon mit einigen Risiken verbunden. Aber irgendwann kam er dann zu mir und sagte, du Alex, da liegt so ein Online-Shop, hier, guck dir das mal an, was ist denn das? Weil der Vorgänger schon eine ganz gute Idee hatte und gesagt hatte, lass uns da mal irgendwie Stoff übers Internet verkaufen.
Also schon ein Gespür irgendwie für die Zeit der Vorgänger
gehabt, ne?
Also absolut. Muss man ja ganz ehrlich neidlos anerkennen, ne?
Definitiv. Bin ich ihm auch dankbar für. Alles gut. absolut. Ob ich im Nachgang betrachtet wahrscheinlich einen Online-Shop eröffnet hätte, sei dahingestellt. Aber es war die Basis und es war so mein Thema, Fachinformatiker. Ich komme aus der IT. Und habe dann aus meinem Kinderzimmer heraus angefangen, mit einem Laptop Artikel einzustellen und mich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing auseinanderzusetzen. Ich meine, das war vor 20 Jahren. Das war ja irgendwie so die Anfänge von allem. Ich meine, Suchmaschinenoptimierung hat dann auch funktioniert, irgendwie, indem man andere Shops, irgendwie so ein Strandkorb-Gartenshop mit dem Keyword Stoffe uns verlinkt. Und davon davon ganz viele und schon waren wir irgendwie auf Position 1. So hatte das halt funktioniert zu der Zeit. Und so habe ich so irgendwie die Liebe zum Online-Marketing auch für mich entdeckt und einfach ausgetestet und
Wie kann man sich das so vorstellen? Also sozusagen für uns, wir sind irgendwie alle so Mitte 20 irgendwie sozusagen. Internet funktioniert bei uns im Kopf einfach, hat schon immer funktioniert und wir konnten uns alles irgendwie früher immer kaufen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist einfach 2002, ich verkaufe Stoffe übers Internet. Was waren irgendwie so Sachen, die du gesehen hast damals, wo du gesagt hast, okay, so kann es gar nicht funktionieren? Ist es dann irgendwie wirklich so irgendwas auf Mengenbasis irgendwie, kein Mensch kauft jetzt irgendwie so viel oder wir müssen das irgendwie anders anbieten? Wie war auch so vielleicht so ein bisschen so der Scope, wie viele Bestellungen haben 2002 über einen Online-Job funktioniert? Also wie war das?
Also die Grundversion des Shops, die wir übernommen hatten, die hatte eine Mindestbestellmenge von 10 Meter, was natürlich gar nicht geht. Wir verkaufen an Endverbraucher, also 95% unserer Zielgruppe sind Frauen, die selber nähen oder für Kinder, Familie etc. Und 10 Meter Abnahmemenge ist halt schon ein bisschen viel. Das habe ich natürlich sofort geändert. Natürlich guckt man sich mal den Markt an. Es gab schon so 1, 2 neben uns, die online einen Online-Shop hatten und Stoffe verkauft haben. eBay zu der Zeit war auch schon, konnte man auch schon Stoffe kaufen und ja, hat man einfach geändert auf Mindestbestellmengen ein halber Meter, ähnlich wie in den Geschäften, da ist es sogar teilweise 10 Zentimeter gewesen. Ja, so hat man einfach Schritt für Schritt einfach optimiert, einfach mal gemacht und irgendwie ein Ziel gehabt, okay, wenn man irgendwann so viel Umsatz macht wie in unserem größten Geschäft, wäre ja schon mega. Und so sind eigentlich in der ersten Zeit, vielleicht weiß ich, 5 Bestellungen pro Woche reingekommen. Das ist so verrückt. Und mit Zoom-Maschinenoptimierung und bessere Auffindbarkeiten auf einmal dann irgendwie 30, 40 und ja, bin ich dann außen. Ja.
Wie groß war denn der größte stationäre Laden bei euch vom Umsatz her? Also zu sagen, was war das Ziel?
Also der größte Laden war Lübeck, Traditionsstadt und super Laden immer gewesen. Ich ganz genau kann ich es gar nicht mehr sagen, aber ich glaube, da haben wir einen Jahresumsatz von 600.000 gemacht. Das heißt, vielleicht auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, kann ich gar nicht mehr genau sagen. Mhm. Sicherlich vor die Jahre davor noch viel, viel mehr. Man ist irgendwie mit dem Anspruch hingegangen und gesagt, wenn wir irgendwann mal online so viel Umsatz machen wie in einer Filiale, wäre schon cool. Und wenn es dann die größte Filiale ist, umso cooler, umso schöner. Und so hat sich das Schritt für Schritt entwickelt.
Wann hattet ihr das denn erreicht?
Wir hatten das relativ schnell erreicht, innerhalb von...
Sollen wir mal ein kleines Ratespiel spielen?
Ja, so 2 Jahre,
glaube ich. Spätestens so 2005, 2006. Ja. Aber war wahrscheinlich noch ein bisschen früher wahrscheinlich, ne?
Das war... Also wirklich mega früh, nach 2 Jahren schon und wir sind jedes Jahr zweistellig gewachsen.
Und es war auch damals nur sozusagen auch kompletter Fokus sozusagen auf den Endverbraucher, die Näherin zu Hause ist.
Ja, so ist es. Fokus war immer 95% halt Frauen, die für sich nähen, für die Kinder nähen, die für Dekoration, für Markise im Sommer oder irgendwie einen neuen Sessel beziehen wollen. Aber auch Karnevalsvereine natürlich viel, haben wir nach wie vor auch noch wohl. Oder kleine Hobbyschneiderin, die irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt, die was vernähen und auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen. Genau, das war von Anfang an die Zielgruppe, ja.
Aber das dann 2005 stelle ich mir so verrückt vor, wo noch nicht mal wahrscheinlich jeder Zugang zum Internet hatte und dann quasi die schwierigste Zielgruppe gefühlt da anzusteuern. Mhm. So, wenn man sich so überlegt, wir verkaufen jetzt irgendwie ein neues Hightech-Produkt wie das iPhone online oder was weiß ich auch immer, so, okay, da sind dann vielleicht die Leute passend im Internet, aber so übertrieben gesagt die Monis, die dann zu Hause sitzen und schneidern, stelle ich mir schon sehr verrückt vor.
Ja, absolut. Und ich meine, wir haben natürlich auch in der Anfangszeit, auch in den Filialen, dann sind wir angefangen, im Schaufenster überall unseren Online-Shop zu bewerben, stoffhammers.de, wenn du online kaufen willst. Und ich habe auch echt alles ausprobiert, um stationär und online zu verknüpfen. Mhm. Wir hatten irgendwann hatten wir in Celle mal so ein Basisprojekt, Click and Collect. Habe ich ein Jahr lang eine Filiale in Celle umgebaut und wirklich mit alles Optimierung auf die Brand, auf Stoffhammers und Click and Collect und aber am Ende, muss man ganz klar sagen, ist dieser ganze Multi-Channel-Ansatz gescheitert, muss man wirklich sagen.
Ist echt zu früh gewesen wahrscheinlich, ne?
Ich stell mir gerade halt irgendwie so, das wollte ich gerade auch irgendwie in den Raum schmeißen, wenn ich mir so vorstelle, so, keine Ahnung, man hat sowas wie Ikea, irgendwie Click and Collect eingeführt,
genau.
Vielleicht so 2018 oder 2016 oder sowas. Ja. Und ich überlege mir so, okay, das hast du einfach 2006 mit so einem interessanten Produkt gemacht, weißt du, vielleicht einfach dann wirklich, würdest du selber auch sagen, vielleicht einfach so ein bisschen so mit der Genialität vielleicht ein bisschen ein paar Jahre zu früh.
Ja, man war sicherlich in einigen Themen schon zu früh. Mhm. Gut, das Thema Click and Collect haben wir auch erst in 2015, 2014 auch, genau. Als es dann auch bei anderen, ich sag mal, wie du gerade gesagt hast, Ikea oder anderen schon gang und gäbe war, hat man natürlich sich mit dem Thema auseinandergesetzt und mal probiert und gemacht. Aber am Ende ist es so, ein Kunde kommt ins Geschäft und sagt, ey, ich möchte das jetzt haben. Dann haben wir da einen schönen Computer gehabt und gesagt, das haben wir jetzt gerade nicht hier, kannst ja online bestellen. Dauert dann 2 Tage. Das haben vielleicht 10% honoriert und gesagt, ah, cool. Aber die meisten haben einfach gesagt, ich brauche die Ware jetzt sofort und möchte das nicht online bestellen.
Dann suche ich es mir halt woanders.
So genau.
Nach dem Motto,
ja. Wie war denn, bevor wir vielleicht so ein bisschen so auch so in eure Transformation und auch sozusagen, wie der Markt vielleicht jetzt so ein bisschen aufgebaut ist, reingehen, lasst uns vielleicht noch ein bisschen darüber sprechen, wie haben sich sozusagen diese beiden Wege, die ihr gleichzeitig gefahren habt, dann auch irgendwie ein bisschen langfristig entwickelt? Okay, ihr habt dann irgendwie 2005 oder 2004 über den Online-Shop schon 500.000 Euro Umsatz gemacht, weil ich schon 2005 absolut wahnsinnig finde mit diesem Produkt. Also auch irgendwie, glaube ich, das zeigt einfach, wie stark du auch dieses Thema, glaube ich, einfach verstehst und sozusagen damals angegangen bist, weil das ist nicht selbstverständlich. Ja. Aber wie haben sich so dann vielleicht über bis 2015 oder 2016 so ein bisschen das Stationäre und das Online-Game so vielleicht so ein bisschen entwickelt?
Also Stationäre haben wir, also wir haben eigentlich mal, ich habe das Thema E-Commerce, irgendwie 95% meiner Arbeit einfach nach vorne gebracht. Was kann man optimieren am Shop, wo können wir vorankommen? Gleichzeitig hat mein Vater sich natürlich um die entsprechenden Geschäfte gekümmert. Wir hatten einen Filialbetreuer, der entsprechenden Filialen dann betreut hat. Man hatte aber natürlich einfach viele Themen, die so ein Strukturwandel auch mit sich bringt. Umsatzverluste in den Geschäften, auf der anderen Seite im E-Commerce stetiges Wachstum. Und es haben sich viele Probleme so eingestellt im Lager. Dann wurde Ware für die Geschäfte benötigt, es online schon verkauft war und oder umgekehrt, Ware war gerade weg und online verkauft. Und es gab einfach viele verschiedene Probleme. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe einfach auch schon in den Anfängen viel Podcast, viel so Zukunftsorientiertes gehört, Handel der Zukunft. Und ich meine, muss man auch nicht... es ist einfach logisch, dass so Stoffgeschäfte und egal wo, auch heutzutage im Handel, dass das Geschäft nicht einfacher wird. Und wenn man dann natürlich im E-Commerce stark unterwegs ist, dann steht man natürlich vor der Entscheidung, irgendwann zu sagen, was macht man jetzt, welchen Fokus setzt man? Und da bin ich einfach von überzeugt, dass man nur eine Sache richtig kann. So ist es eigentlich zu dieser Entscheidung gekommen, dann irgendwann... alle Läden zu verkaufen und damit.
Wann war denn vielleicht im ersten Schritt erstmal der Punkt, dass sozusagen online den stationären überholt hat? Das war dann wahrscheinlich für dich auch irgendwie nochmal
so eine kleine Bestätigung.
Ganz anderer Meilenstein wahrscheinlich, den du auch selber erreicht hast. Das war ja wahrscheinlich auch irgendwie für deinen Vater so, Alter, was hast du? Also, das muss ja irgendwie wahrscheinlich in der Familie schon ein ziemlich krasser Moment gewesen sein, wenn der Alex da irgendwie 2002 den Online-Shop bekommt und dann, weiß ich nicht, vielleicht 2011 oder sowas überholt online sozusagen den stationären. Da ist sein Vater ja wahrscheinlich vom Glauben abgefallen.
Ja, das stimmt, ja. Also, ich weiß noch, dass ganz viele mir früher mal gesagt haben: Du, Alex, mach mal, Stoffe übers Internet kann man gar nicht verkaufen. Also, das muss man ja anfassen, Haptik und das geht nicht, das funktioniert nicht. Und ich habe einfach losgelegt und gemacht und gesehen: Oh, Bestellungen funktionieren und man führt irgendwie Musterbestellungen auch ein für die Kunden, die sich unsicher sind und vorher so eine Qualitätsprobe haben möchten. Ich habe natürlich gemerkt, wie mein Vater dann auch mit dieser Entwicklung immer mehr dann auch gesehen hat, wow, da ist ja echt Potenzial, da funktioniert ja was und er hat mich auch machen lassen, wir haben ein super Verhältnis, immer nach wie vor, immer gehabt, weil wir auch einfach eine klare Trennung hatten, ich bin der E-Commercer, ich bin so der Datengetriebene, der so ein bisschen auch Kosten-Leistungs-Rechnung, auf solche Sachen sehr Wert legt. Und mein Papa, der typische Händler, der auch, die Geschäfte und das Personal sich darum gekümmert hat. Und deswegen war das eine gute Trennung, wo wir uns beidseitig eigentlich da immer gut, befruchtet haben, ergänzt haben. Ich konnte mir Rat einholen, wenn ich irgendwie schon in den Anfängen Mitarbeiter einstellen musste für den Online-Shop. Und umgekehrt, war er froh, dass er natürlich da jemanden hatte, der irgendwie so ein E-Commerce-Geschäft da hochzieht.
Der vielleicht noch den einen oder anderen Euro
erwirtschaftet hat. Auf jeden Fall, das war von Anfang an immer profitabel, sind wir gewachsen. Sonst wäre auch gar nicht anders möglich gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. In der Zeit, wo man viele Geschäfte schließt, kann man sich ja vorstellen, dass jetzt nicht so super profitabel alles gewesen ist. Mhm. Und deswegen waren wir natürlich schon dankbar, auch online das profitabel zu wachsen. Ja.
Aber du bist ja wahrscheinlich nicht erst dann 2018 oder sowas auf die Idee gekommen zu sagen, okay, vielleicht müssten wir uns vielleicht vom stationären trennen. Ich stelle mir das vielleicht auch so ein bisschen so vor, dass es da vielleicht zwischen dir und deinem Vater auch, wenn das Verhältnis jetzt wahrscheinlich wunderbar ist, dass es da wahrscheinlich auch irgendwie so ein paar Punkte gab, wo es vielleicht auch ein bisschen Reibung gab, oder? Also sozusagen,
ja.
Ich stelle mir das ja also so schon ziemlich schwierig vor, dass dein Vater, der hängt wahrscheinlich sehr an den stationären Läden, das ist ja irgendwie auch sein Bereich. Du wirst ja jetzt nicht irgendwie am 01.01.2018 auf die Idee gekommen sein, von wegen so, okay, wir bauen das jetzt um. Was waren vielleicht so die ersten, oder wie hast du vielleicht so deinem Vater irgendwie so versucht zu vermitteln, Papa, wir müssten eventuell kurz- oder mittelfristig uns von diesen Läden trennen?
Es war natürlich ein Prozess. Wie gesagt, wir sind ja auch jahrelang zweigleisig gefahren da sitzt man natürlich am Küchentisch auch privat und spricht über die Dinge und über die Zukunft und sieht die Zahlen und sieht natürlich schon, dass irgendwo die Entwicklung da in die E-Commerce-Richtung geht, da wo Wachstum ist, da wo Potenzial ist und im Filialbereich eher weniger. Klar hat es hier und da auch mal irgendwie Auseinandersetzungen gegeben und wurde dann auch gesagt, ja, das wird es immer geben und Geschäfte wird es immer geben und auch noch 100 Jahre und aber ich habe einfach auch vieles einfach hinterfragt immer und irgendwann war es dann aber auch ein Prozess, wo mein Vater dann sogar auf mich zugekommen ist und gesagt hat, du Alex, es wäre doch cool, wenn wir alle Läden verkaufen können. Und da war ich super, super dankbar. Ich so, wow, cool.
Wo sind wir dann zeitlich?
Da sind wir Ende 2018.
Okay.
Genau, und es war natürlich dann, ich hatte auch einen Kumpel von mir, der André, schöne Grüße, der mir also im Bereich Controlling und ja, Finanzplanung sehr geholfen hat. Also es war schon klar, wenn wir uns halt fokussieren auf das E-Commerce-Geschäft, dass es allein schon profitabler ist als mit den ganzen Läden, mit den Problemen und den ganzen Zukunftsproblemen, die man dann ja mit sich schleppt. Und ja, und dann war 2018 der Punkt gekommen, wie gesagt, mein Vater dann zu mir kam und gesagt hat, Alex, wenn wir das hinkriegen, lass uns doch alle Läden verkaufen und du machst dein E-Commerce-Ding weiter. Und dann hat das innerhalb von ein paar Wochen haben wir in Nordhorn ein paar Händler angesprochen. Nordhorn ist irgendwie die Textilstadt Deutschlands, wo deutschlandweit immer noch ganz viele Stoffgeschäfte rausbetrieben werden. Es gibt einige oder ja, 3-4 Großhändler. Mhm. Und ja, wir hatten dann einen kleinen Großhändler angesprochen, der auch Stoffgeschäfte hatte und einen kleinen Großhandel. Und der hat sich innerhalb von 3 Wochen entschieden und hat alle Geschäfte mit Personal übernommen. Und ja, ab dem Punkt konnte ich dann mit meinem Vater die Nachfolgeregelung ganz entspannt lösen, natürlich. Mhm. Und ja, mein Vater war froh natürlich, dass das, was er gestartet hat, das, was er gegründet hat, auch mit Personal, mit Geschäfte dann vernünftig weitergeführt wird. Und klar, ich war froh, dass ich mein Ding, mein E-Commerce-Geschäft mit dem Wachstum, was wir eh schon hatten, einfach fokussiert weiter angehen konnte.
Ja. Was meinst du, warum hat der Wettbewerber oder der andere das andere Unternehmen die Sache überhaupt übernommen? Also,
Du hattest ja auch schon die ganze Zeit so einen klaren Standpunkt, so, es wird irgendwann darauf hinauslaufen, dass die Geschäfte aussterben, E-Commerce halt übernimmt. Warum nimmt man das dann überhaupt an? So.
Also,
wahrscheinlich hast du es nicht so gesagt in dem Gespräch mit den Personen drin, aber.
Ich war natürlich immer schon ein bisschen der Zeit im Voraus, aber einfach auch nur aus dem Grund, weil wir natürlich schon ein starkes E-Commerce-Geschäft hatten.
Ja.
Also, wer das nicht hat, der kann ja nur sagen, jo, lass mal laufen und machen wir so lange, wie es irgendwie geht. Der kann ja nicht sagen, oh, jetzt machen wir gerade online, jetzt starten wir, jetzt legen wir los. Und ja, das waren natürlich so einfach dann die Gründe in dem Sinne. Und der hatte auch schon kleine Geschäfte, also irgendwie 10 Geschäfte, Stoffgeschäfte, wie wir es auch hatten, und einen kleinen Großhandel. Und für ihn war das einfach konsequent, nochmal 30, das waren ja nicht mehr 30, sondern 18 Geschäfte zu übernehmen. Damit konnte er natürlich, also für ihn auch ein mega Mehrwert, seine Ware, die er im Großhandel hat, in die Geschäfte verkaufen. Und zu der Zeit war das auch noch eine gute Transaktion für den, nach wie vor.
Ja, ja. Wie war das für euch? Das heißt, kann man sich das dann eher so vorstellen, okay, ist es dann eher sozusagen so ein bisschen mehr auf Fokus auf Sicherheit für die Mitarbeiter und hey, solange ich irgendwie sozusagen mein Inventar bezahlt bekomme, ist es so, okay, gebe ich jetzt ab? Oder also sozusagen, da wird ja für euch wahrscheinlich, wenn man es rechnerisch sieht, jetzt nicht wirklich monetär viel bei rumgekommen sein, oder? Das war doch wahrscheinlich eher so
das Grinsen. Viel ist ja relativ. Ja, also es war schon, alle 18 Geschäfte waren schon in der Summe dann noch profitabel.
Okay.
So ist es nicht. Mhm. Ne,
sonst, weil ihr die unprofitablen vorher geschlossen habt. Ja.
Genau. Aber die Jahre danach wird es zunehmend unprofitabler. Und das war dann natürlich noch die richtige Zeit, wo wir natürlich überhaupt noch die Läden verkaufen konnten. Alles, was danach passiert ist, keine Chance mehr, ne?
Aber so einfach so aus Interesse raus, so müssen wir auch nicht beantworten, aber so, wie kann man sich so einen Merger irgendwie 2018 vorstellen von 18 Stoffgeschäften? Ist das was dann irgendwie für 3 Millionen abgewickelt wird oder geht das dann trotzdem noch für 15 Millionen? Oder?
Nein.
Also kannst du da irgendwie eine grobe Einordnung zu geben?
Also, das ist einfach so besonders. Ja, irgendwie. Also wir haben einfach klar gesagt, was wir brauchen. Also wir haben einfach natürlich geguckt, was ist es wert, was kann man dafür bekommen. Es braucht ja immer dann auch einen Käufer, einen Interessent, der in der Lage ist, das zu bezahlen. Aber unser erster Ansatz war natürlich auch zu sagen, wir wollen verkaufen, weil wir uns fokussieren wollen auf das E-Commerce-Geschäft. Und natürlich auf der anderen Seite, wir brauchen, was ich, Kapital X, damit wir die Nachfolgeregelung ganz gut gestalten können. Und somit haben wir einen Betrag definiert und sind damit rausgegangen und haben innerhalb von 3 Wochen dann die Zusage bekommen. Also es war halt für alle Seiten einfach eine super Lösung, auch für den Käufer war es schon spannend und für uns auch mega, weil wir einfach gesagt haben, cool, ich kann jetzt mein Ding machen, mein Vater kann, ich kann mal ganz entspannt das Thema Nachfolgeregelung mit meinem Vater lösen und das hat am Ende muss man sagen, wirklich super geklappt. Ja.
Okay.
Und wie kann man sich das dann will auch, wie Moritz gerade schon gesagt hat, keine genaue Zahl hören, aber wenn ich jetzt überlege, okay, es sind 18 Filialen, die werden vielleicht im Durchschnitt 300.000, 400.000 Euro Umsatz gemacht haben. Sagen wir mal im Best Case 500.000, dann sind es 9 Millionen oder sowas. Also ist das dann einfach Umsatz mal 1, den ihr bekommen habt? Oder wie habt ihr das quasi gerechnet?
Nein, also.
Oder wie seid ihr auf eine Zahl gekommen?
Also man muss das auch, also die größte Filiale, klar, so Lübeck, die hat nach wie vor irgendwie 300, 400.000 Umsatz gemacht, ja, aber da waren auch schon viele kleinere Läden, ja. Und also über den Betrag gehe ich natürlich nicht ein, ja. Ist klar. Ich kann nur sagen, wir haben einen Betrag definiert und den wir brauchten, sagen wir mal so, und der wurde bezahlt und
okay, nehmen wir so.
Nimm mal so mit.
Wie habt ihr das dann mit den Mitarbeitenden kommuniziert? Ist das dann auch so ein Ding, wo man sagt, okay, heute auf morgen, wir haben uns entschieden, das zu verkaufen, ab jetzt neuer Inhaber? Oder ist das auch sowas, wo man die von Anfang an mit ins Boot, oder wo ihr die von Anfang an mit ins Boot geholt habt und da schon über den Prozess auch informiert habt?
Nein, also der Prozess ging ja nicht, also es gibt ja viele andere Firmen, wenn die verkaufen wollen, dann ist ein Prozess irgendwie ein Jahr. Ja. Bei uns war es ja wirklich innerhalb von 3 Wochen.
Ja.
Wir haben natürlich, als die Entscheidung klar war, haben wir überall in den Filialen entsprechend mit den Mitarbeitern gesprochen und sind wir in alle Filialen einmal gefahren und haben einmal erklärt und die haben es auch alle verstanden, weil die kannten mich natürlich auch schon und die kannten auch schon unser E-Commerce-Geschäft und viele Verkäuferinnen haben auch über die Zeit schon irgendwie das E-Commerce-Geschäft als Konkurrenz angesehen, musste ich schon viel, viel mich rechtfertigen, warum machen wir online? Hab ich immer gesagt, ja, wenn wir es nicht machen, der Kunde, egal wo er ist, gerade ob er stationär kauft oder online, wenn er nicht bei uns kauft, kauft er woanders. Es waren natürlich schon Themen, die Verkäuferinnen natürlich dann auch haben. Von daher war das einfach, haben die es super verstanden. Also die waren froh, dass wir verkaufen und dass deren Job und deren Geschäft auch weiterhin weitergeführt wird.
Vor allem auch einfach, ich stelle es mir jetzt auch nicht so vor, demografisch gesehen, dass so der Durchschnitt der Mitarbeiterinnen dann bei euch in den Geschäften irgendwie 26 war und gerade irgendwie aus der Ausbildung kam. Ich denk mal schon, dass die wahrscheinlich schon auch eher Richtung Rente anstatt Richtung Schulabschluss gegangen sind, so vom Alter her.
So ist es.
Und dann ist es natürlich auch
formuliert.
Nein, aber dann ist es, glaube ich, auch einfach sehr viel von wegen so, okay, ich kann jetzt vielleicht noch meine 5, 6 Jahre unter einem anderen Eigentümer arbeiten und kann dann sicher in Rente gehen, anstatt dass ich jetzt mit irgendwie einem aussterbenden stationären Beruf mit irgendwie noch 10 Jahren to go keinen Job mehr habe. Das ist dann ja auch nochmal ein ganz anderes. Also
in der Regel schon, klar, hatten wir auch jüngere Verkäuferinnen, klar, aber in der Regel ist es einfach so, genau. Und die waren einfach dankbar, dass es weitergeht und für die ist es ja dann am Ende auch nicht, also am wichtigsten, dass der Job erhalten bleibt und dass das Geschäft weitergeführt wird. Ne? Mhm. Ja, und die wussten natürlich schon, dass so wie ich unterwegs war mit dem E-Commerce-Geschäft, dass wir schon eher auch auf Zahlen achten und dass es auch schon schwieriger wird.
Ja.
Also das merkt ja jede Verkäuferin selber im Laden, wenn da nicht ganz so viel Umsatz generiert wird, stellt man sich schon die Frage, wie weit wie zukunftsorientiert das ist, ne?
Ja. Wie groß waren vielleicht sozusagen in diesem ganzen Schritt so allgemein, so wie würdest du so das Thema Risiko bei diesem Schritt einschätzen? Weil irgendwie, also okay, auch wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr habt es jetzt irgendwie geschafft und ihr seid jetzt auch auf einem richtig guten Weg und das war jetzt natürlich rückwirkend die richtige Entscheidung. Es war natürlich trotzdem ziemlich risikobehaftet irgendwie auf jeden Fall, weil du hast natürlich trotzdem irgendwie, auch wenn du es overall siehst, irgendwie ein profitables anderes Standbein eines gesamten Geschäfts und du sagst von denen so, okay, leg jetzt alles online. Wie hast du so das Thema Risiko gesehen? War das irgendwie ein großes Thema für dich? Muss es ja wahrscheinlich irgendwie irgendwo vor allem so in der Betrachtung und der Einschätzung irgendwie auf jeden Fall gewesen sein.
Ja, also ganz risikolos war es natürlich nicht. Aber wie gesagt, mit dem Prozess, weil es einfach ein Prozess ist, weil man ein Controlling hat, eine Finanzplanung hat, kann man natürlich, entscheidet man ja nicht irgendwie aus dem Bauchgefühl heraus, sondern aus klaren Fakten, Zahlen und wo man weiß, das wird profitabler sein, das ist jetzt schon profitabler und wenn wir, ich sag mal, die Geschäfte nicht mehr haben und uns fokussieren können, dann ist es einfach, wird es besser laufen. Und von daher, ja, Risiko war überschaubar, würde ich jetzt sagen, wenn man einfach mit einer klaren Vorstellung und klaren Zahlen da rangehen. Ne?
Wahrscheinlich war sogar das größte Risiko wahrscheinlich irgendwie sozusagen den Mitbewerbern vielleicht noch ein bisschen mehr Raum zu geben. War das dann irgendwie vielleicht eher so das Größte, was du gesehen hast? So, ey, wenn wir die Chance jetzt nicht nehmen, ist es eigentlich unser größtes Risiko, dass wir irgendwie ein Leben lang vielleicht nicht zurückkriegen. Aber so von wegen, okay, wir können uns jetzt entscheiden und wir spielen dann ganz oben mit. Aber wenn wir uns jetzt nicht entscheiden, dann überlassen wir das Feld irgendwie vielleicht erstmal noch ein paar Jahre wem anders.
Ja, also zu der Zeit gab es eigentlich auch nur einen Mitbewerber, der rein E-Commerce unterwegs ist, unser größter Mitbewerber und sonst auch viel auch Geschäfte, die dann auch schon einen Online-Shop hatten. Aber für mich stand das außer Frage. Ich bin E-Commercer, es hat sich gut entwickelt, die Zahlen sprechen für sich, die Zukunft spricht für sich und von daher war das Risiko für mich dann doch überschaubar und es war dann irgendwie ein Befreiungsschlag.
Aber emotionales Thema wahrscheinlich trotzdem, oder? Also so auf der Ebene, vor allen Dingen für deinen Vater war wahrscheinlich dann an der Stelle, wenn er jetzt sagt, okay, das habe ich irgendwie mein Leben lang hier aufgebaut und ich gebe das jetzt ab.
Das war sicherlich ein emotionales Thema, aber ja, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, er war froh, dass es einfach verkauft wird und dass es weitergeht. Ja, okay. Dass er den Verkäuferinnen und sagen konnte, wir haben jemanden gefunden, der macht das weiter, der glaubt daran und das war von daher natürlich für alle Seiten super.
Mhm. Ja. Dann lass uns doch so ein bisschen in die Zeit jetzt nach dem Verkauf sozusagen reingehen, wo ihr dann gesagt habt, okay, ihr habt jetzt Fokus online, das war dann irgendwann Ende 2018.
Genau.
Wie waren dann vielleicht die nächsten Schritte, also Richtung 2019, dann kamen ja auch 2020 die Corona-Jahre, die dann wahrscheinlich auch nochmal für Online-Shops sehr gut waren.
Vor allem, glaube ich, fürs Nähen.
Ja,
so ein paar Freunde oder so, das ist schon über Corona von vielen Leuten, die ich kenne, auf jeden Fall ein riesengroßes Hobby geworden.
Ja, ja.
Wahrscheinlich, wenn ich unterstelle, wenn ich mal die Mails durchgucken würde, würde ich vielleicht auch eine Bestellbestätigung von euch finden.
Ja,
also
nein, also wir
bei dir oder was?
Nein, also nein, nicht bei mir.
Okay, okay.
Wir hatten auf jeden Fall natürlich mega Jahre dann. Also wir hatten 2019 das erste Jahr Fokus E-Commerce, war schon super Wachstum, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, 35%. Also hat man schon gemerkt, okay, jetzt Fokus und war schon super Wachstum. Dann kam Corona. Corona war mega krass, alle Geschäfte mussten schließen und wir Onliner, wir paar in unserer Branche hatten offen und konnten, ich sag mal, liefern. Es war unglaublich. Also es war wirklich, ich weiß gar nicht, wann fing Corona an? Irgendwie März, April 2020.
Ja, März, glaube ich, ja.
Ja, wir hatten innerhalb von einem Tag hatten wir irgendwie das Fünffache an Bestellungen pro Tag.
Echt?
Also wirklich unglaublich. Und ich saß zu Hause und irgendwie, man durfte ja nicht irgendwie außer in die Firma, dann irgendwie zu Hause und ich war irgendwie nur am Nachbestellen mit meinen ganzen Lieferanten, weil ich habe dann natürlich abends immer geguckt, das Fünffache an Bestellungen und das war eine mega Herausforderung. Aber auch da war es einfach wichtig, wir hatten schon das Lager recht gut, also die Logistik recht gut im Griff, die Prozesse, also wir konnten skalieren, das muss man ja auch erstmal möglich machen oder erstmal, ich sag mal, dann auch abwickeln können, wenn man dann irgendwie das Fünffache an Bestellungen reinbekommt. Wir hatten am Ende sogar, wir hatten sonst irgendwie Lieferzeiten von so einem Standard ist 2 bis 3 Tage. Wir hatten in Corona-Hochzeiten 30 Tage Lieferzeit.
30? Und die Leute haben es trotzdem in Kauf genommen?
So ist es.
Vor allem stellen wir es auch einfach im Fulfillment halt irgendwie mega, mega aufwendig vor. Das ist jetzt nicht nur so von wegen so, okay, die Nachfrage steigt im Allgemeinen. Ich stelle mir das ja so vor, es muss eine Person im Lager dann den Stoff trotzdem zuschneiden, etc. Genau. Also es ist sozusagen auch im Fulfillment ist es jetzt nicht so von wegen so, wie als hätte ich da jetzt irgendwie 70 verschiedene SKUs stehen und dann gehe ich da einfach hin, dann ziehe ich eins raus und schmeiß das rein und pack's zusammen. Also sozusagen auch das Fulfillment an sich ist so individuell.
Ja, das muss alles individuell zugeschnitten werden. Ja. Also es wird alles einmal angepackt und wird dann 0,5, 1, 2, 3, je nach Kundenspezifikation, muss zugeschnitten werden. Und das ist natürlich auch das Aufwendige. Mhm. Genau. Bei Kurzwaren ist es einfacher, da kann man natürlich Stückgut. Aber es war mega herausfordernd. Und aber wir haben einfach mit meinem Team einfach besprochen und gesagt, wir sind transparent. Wir sagen unseren Kunden, welche Lieferzeit wir aktuell haben, weil es bringt ja nichts, irgendwie, weiß ich, 5 Tage anzugeben und es dauert 30 Tage, also ist ja auch nicht nachhaltig. Und das haben wir durchgezogen. Und wie gesagt, in der Hochzeit stand da 30 Tage Lieferzeit und wir hatten trotzdem noch irgendwie das Doppelte an Bestellungen, was wir aktuell haben.
War sozusagen Scope so ungefähr 2000 Bestellungen am Tag, oder was?
Ja, das war schon, so um den D. In der ganz Hochzeit war es schon so, ja.
Ja, das stelle ich mir schon verrückt vor. Vor allem einfach. Ja. 30 Tage, also man muss sich vorstellen, sagen, jetzt habt ihr es ja irgendwie hinbekommen, dass ihr jetzt irgendwie so in 2 oder 3 Tagen liefert und ihr fulfillt dann ja wahrscheinlich, also ihr müsst dann ja am Tag ungefähr 1000 Bestellungen fulfillen, sonst wird es ja wahrscheinlich irgendwie mathematisch keinen Sinn ergeben, wenn ich mir überlege, okay, das ist doppelt so viel und ich habe 30 Tage Lieferzeit, also sozusagen, auch was da sozusagen im Backlog über Corona sozusagen sich bei euch aufgebaut hat.
Ja, definitiv. Und ich meine, die Leute waren ja auch irgendwie bekloppt, ist ja klar, Mundschutz, das waren Baumwollstoffe irgendwie für den Mundschutz. Das war ja, wir haben da Sachen verkauft.
Selbstgenähte Masken und sowas war
schon auch das. So, wir haben irgendwie, ich habe jeden Baumwollstoff gekauft, den wir irgendwie 10 Jahre nicht funktioniert hatten. Und auf einmal konnte ich innerhalb von einer Woche alle Lieferanten anfragen, welche Baumwollstoffe, alle rein. Es war wirklich unglaublich. Das war halt so, die Leute konnten nirgendwo was kaufen, außer online.
Mhm.
Und es gab halt in unserem Bereich nicht so viele. Und das war für uns natürlich mit den Problemen und mit den Herausforderungen natürlich aber am Ende mega.
Auch ein schönes Problem irgendwie, ne?
Ein schönes Problem, natürlich. Ja. Aber auch, wie gesagt, nur möglich, wenn man schon vorher seine Lagerprozesse so ein bisschen im Griff hat, weil sonst fällt man ja um.
Und vorher auch wahrscheinlich so eine gute Marktposition hat, dass du weißt, okay, wir sind SEO-technisch jetzt gut aufgestellt, dass wenn die Leute danach suchen, kommen wir auf jeden Fall. Man muss jetzt nicht auch irgendwie Marketing-Spend dann nochmal 6-mal hochfahren oder sowas.
So ist es. Also ich habe in der Zeit, in den 2 Jahren habe ich Marketing-Spend auf fast 0 runtergefahren.
Mhm.
Also es war mega krass und trotzdem kommen die Bestellungen alle von alleine. Also wäre schön, wenn es heute so wäre.
Das heißt, das war aber auch in in der Zeit dann profitabel für euch? Wahrscheinlich schon.
Es war mega profitabel.
Ja. Das ist wahrscheinlich das
Profitabelste. Ja, wenn ich Marketing-Spend runterfahre, ist
mir muss also sein. Ja, wenn keine Werbekosten und die Bestellungen von alleine kommen und dann noch mehr als erst.
Ich glaube einfach auch so aus Absatzsicht von Produkten, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben, auch einfach mega. Ne? Also wahrscheinlich hast du dann da irgendwie auch deine 60, 70 Ladenhüter gehabt, die da irgendwo eher wahrscheinlich hinten rechts rumliegen und über Corona haben die Leute gesagt, nehme ich, haben
wir
alles da.
Verkauft. Wir haben alles verkauft. Da, nehme ich. Also wir haben wirklich alles verkauft. Und wir hatten sogar in Hochzeiten, haben wir dann auch Mundschutz selber aufgenommen. Also ich hatte sogar, wir haben so Lizenzstoffe, Bibi und Tina Mundschutz hatte ich sogar eine Zeit lang. Also OP-Masken sogar bedruckt. Und also wir haben irgendwie alles zum Thema, ich sag mal, Mundschutznähen verkauft. Und war eine gute Zeit, sagen wir so. Und war natürlich mit dem Punkt, wo die Regierung gesagt hat, diese Baumwollmasken bringen nichts. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, verboten wurden sie ja nicht, aber
ich glaube, man durfte sie nicht mehr für Zwecke benutzen. Also ich konnte damit jetzt irgendwie nicht zum Arzt gehen oder sonst irgendwas.
Ja, richtig, genau. Und ab dem Punkt war es dann auch direkt, ich sag mal, wieder auf Normalniveau.
Das heißt, es lag aber gar nicht mal so unbedingt daran, dass es halt so auch Hobby und Freizeitbeschäftigung war, sondern wirklich dann Fokus auf die Masken lag.
Es war in erster Linie das Maskenthema natürlich, aber auch klar, wenn die Leute zu Hause sitzen.
Ja, das habe ich nämlich auch gedacht.
Absolut, ihrem Hobby nachgehen, dann dann wird mehr genäht und auch mehr gekauft. Ne?
Ja. Wie hast du das denn eventuell? Du bist ja, man muss ja sagen, also das hat man jetzt, glaube ich, in den letzten 35 Minuten gehört, schon. Also du hast schon, glaube ich, ein sehr gutes Gespür dafür, wie sich die Sachen entwickeln können. Wie war denn sozusagen deine Vorhersage für nach Corona? Also es war ja dann irgendwie klar, also keine Ahnung, man hat dann ja wahrscheinlich auch neue Leute eingestellt, man musste ja irgendwie im Fulfillment nachkommen, man hat irgendwie auch immer doppelt so viele Bestellungen gemacht. Aber dir war ja irgendwie klar, es wird eine Zeit nach Corona geben und vielleicht war dann irgendwie sowas wie mit den Masken das erste Mal, wo du dann vielleicht gemerkt hast, so okay, das ist jetzt nicht das Niveau, was sich vielleicht die ganze Zeit halten wird. Wie war so deine Aussicht da drauf?
Also im Nachgang betrachtet habe ich schon gedacht, dass man mehr Wachstum, also das Wachstum, was man aufgebaut hat in Corona-Zeiten, das einfach, dass man viel mehr mitnimmt noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Learning in der gesamten Branche im E-Commerce. Also es hat sich schon auf vor Corona Normalniveau eingependelt. Wir haben irgendwie 20-30%, muss man schon sagen, sind hängen geblieben, ist auch gut. Ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass man dass da noch mehr hängen bleibt, also an Kunden in dem Sinne. Aber jetzt haben wir natürlich auch ganz andere Herausforderungen und mit dem Konsumverhalten. Und ja, von daher kann man das auch nicht mehr 1:1 vergleichen in dem Sinne. Ja.
Was sind denn so die größten Herausforderungen, denen ihr so gegenübersteht?
Also wie der Handel allgemein und in unserer Branche natürlich, Nähen ist ein Hobby, ist nicht notwendig, ist ein teures Hobby, ist was Individuelles, ist was Schönes. Cooles natürlich, aber das merken wir natürlich auch, das Konsumverhalten, dass die Leute nicht mehr so häufig kaufen, weniger kaufen, Kostensteigerungen in allen Bereichen, wie so viele andere Firmen ja auch, das sind schon große Herausforderungen aktuell, ja.
Was dann vielleicht generell jetzt von euch noch in den nächsten 6, 12, vielleicht 24 Monaten zu erwarten? Gibt es da irgendwelche, keine Ahnung, Neuerungen, die ihr rausbringt, ankündigt oder sonstiges?
Nein, wir bringen viele neue Artikel in den Shop. Also wir sind wirklich mittlerweile einer der größten Online-Händler in dem Bereich. Ist einfach wichtig, effizient da zu sein, da achte ich einfach drauf. Und einfach eine gewisse Profitabilität weiterhin zu behalten. An neuen Produkten ist es eigentlich so, sind wir auch immer abhängig von unseren Lieferanten, Großhändlern, die viele Produkte, Stoffe, Nähzubehör importieren aus Türkei oder Fernost. Und also unser Anspruch ist da einfach alles zum Thema, alles für dein Nähvergnügen zu listen. Und das, was funktioniert, wird verkauft und das, was nicht funktioniert, geht wieder raus. Ja.
Aber das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Punkt. Wir wollten ja im zweiten Teil auch so mit Fokus mal so ein bisschen so auf Profitabilität so im E-Commerce sprechen. Und ich glaube, da haben wir mit dir einen ziemlichen Experten hier. Ich glaube, da kann der eine oder andere vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Aber so die Grundstimmung von dir ist trotzdem sehr zuversichtlich.
Ja, absolut. Okay. Also wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat und schon vorher profitabel gewesen ist und vielleicht, also ich wollte immer profitabel sein, also das ist irgendwie, ich verstehe nicht, wenn man so hier und da liest, irgendwie es wird auf Umsätze geachtet und auf Wachstum, am Ende bringt dir das gar nichts, wenn du nicht profitabel bist. Und es ist auch schwierig zu sagen, ich wachse jetzt die nächsten 5 Jahre und dann drehe ich irgendwann den Schalter um und auf einmal bin ich profitabel. Also das haben, glaube ich, auch viele festgestellt, dass das nicht so einfach möglich ist. In unserer Branche ist es so und auch in anderen sicherlich im Handel, es wird einfach jetzt viel natürlich, es wird einige Insolvenzen geben, Weil einfach die Herausforderungen groß sind, aber es wird eine Bereinigung geben und dann werden wir gestärkt aus der Krise gehen, definitiv. Ja. Strukturwandel, es gibt immer mehr Leute natürlich, die, ich sag mal, von offline Richtung online drängen. Das Thema wird es weiter geben und in unserem Bereich werden viele wegfallen und ein paar große überleben, ja.
Wie viele meinst du, wie viele sind es gerade so bei euch, so im direkten Wettbewerb? Reden wir jetzt so irgendwie über, so, also ihr seid ja auch relativ ein bisschen international noch unterwegs, muss man ja auch sagen. Mhm. So von der Ausrichtung und vom Company Scope her, sind das dann eher irgendwie so Wettbewerber, siehst du jetzt eher so 2 oder sind es jetzt aktuell noch 10, wovon du denkst, von wegen so davon gibt es in 2 Jahren nur noch 5?
Es gibt schon, also gerade auch in Corona-Zeiten, es gibt mega viele, die online mittlerweile Stoffe verkaufen. Neben den Marktplätzen, Amazon, eBay und Etsy. Mhm. Es gibt es einfach sehr viele, die jetzt aber wegfallen, weil es einfach kleinere sind, die einfach meiner Meinung nach diese Möglichkeit nicht haben, da überhaupt profitabel arbeiten zu können. Und dann gibt es ja 3, 4 stärkere Wettbewerber. Genau, in unserem Bereich ist nicht viel. Und genau, ja.
Die aber dann auch in Europa sozusagen verkaufen oder was? Oder auch Fokus mehr in Deutschland? Ich meine, euer größter
Die meisten haben Fokus Deutschland. Ja. Genau, einige sind auch in Frankreich aktiv. Ja. Ist ganz unterschiedlich, ja.
Schon verrückt, wenn man sowieso, also sagen wir mal, jetzt keinen richtigen Touchpoint irgendwie zum Nähen hat, ist es schon verrückt irgendwie zu sehen, was irgendwie trotzdem für ein Volumen da irgendwie drin schlummert. Also so als einfach als Außenstehender absolut beeindruckend. Also wenn man irgendwie, wenn man es nicht wissen würde und raten würde, würden wahrscheinlich die meisten würden euch extrem brutal verschätzen.
Ja, also ja, das Thema ist, also ich meine, Stoffe, Jahresumsatz über Stoffe ist im Jahr irgendwie 400 Millionen. Kurzwaren, also was der Markt hergibt, Kurzwaren sind es dann auch nochmal irgendwie 300 Millionen. Die Frage ist dann, wie viel geht davon online? Mhm. Die Frage ist, wie entwickelt sich das von stationär Richtung online? Und ja, da ist schon Musik drin, wenn man es richtig macht. Und wie gesagt, wir sind einer der größten in dem Bereich und ja.
Beeindruckende Geschichte, also das kann ich nur so stehen lassen.
Ja. Lass uns doch, bevor wir dann in das Thema Profitabilität nochmal genauer einsteigen, zu einer von 2 Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Also spezifische Personen habe ich da eigentlich erst gesagt gar nicht. Aber okay. Was ich immer spannend finde, ist einfach so, sich mit Gleichgesinnten im E-Commerce zu unterhalten, so wie heute hier auch. Also ziehe da immer meine, ich sag mal, irgendwie spannende Themen raus. Ja. Und von daher ist das eigentlich...
Irgendwelche besonderen Fragen, wo du darauf achtest und so hier, wenn ich das und das mache, weiß ich, dass die Information vielleicht dabei rauskommt, die mich interessiert?
Ja, also mich interessiert natürlich immer so einfach Unternehmen, wie wird es gemacht, wie setzt man das um, auch vielleicht auch erfahrene Unternehmer, wie hast du die Probleme angegangen mit dem Personal oder irgendwie Logistikthemen, Controlling, einfach irgendwie aus Erfahrung da lernen und einfach so hier und da nimmt man mal ein paar Tipps mit, wo man sagt, ja, da kann man in seiner eigenen Firma ganz gut ansetzen und das ist eigentlich so, wo ich sage, da ziehe ich dann immer auch so meine Infos raus. Ja.
Aber jetzt irgendwie so ein Fußballidol oder irgendwie aus der Kindheit oder sowas, mit dem du gerne mal irgendwas machen würdest, so vom Herzen her, da muss doch irgendwo einer schlummern. Also so.
Ja, also natürlich, klar, im Fußballbereich, irgendwie Matthias Sammer finde ich mega, irgendwie mega cool, so analytisch, wie der da rangeht und das ist schon cool. Ich könnte jetzt auch sagen, im E-Commerce, klar, Ich finde auch super spannend, auch so die Snox-Gründer und einfach solche Leute, die schon einfach nochmal vielleicht auch eine Nummer weiter sind als ich in dem Sinne, einfach auf dieser Ebene zu sprechen. Da habe ich nicht so, oder hat man heutzutage ja nicht immer, gerade in so bei uns im Nordhorner Kreis oder so, da so viele Möglichkeiten, sondern das ist schon spannend einfach. Mhm. Ja,
ja, guter Call. Finde ich.
Ja, finde ich auch.
Also aber es ist jetzt nicht so, dass ihr vielleicht noch bald mal ein paar Eigenprodukte auf den Markt bringt oder so und auf einmal...
Ja, wir haben im Moment nicht. Wir haben vor einigen Jahren, gab es das Thema Lizenzstoffe.
Ja?
Ja, das war eigentlich ganz witzig. Ich hatte irgendwann vom WDR eine E-Mail im Postfach, ob ich nicht für Sendung mit der Maus und Sendung mit dem Elefanten die Stoffe produzieren möchte. Schon ein paar Jahre her. Und weil ich 2 Mädels habe, zu der Zeit auch noch ein bisschen kleiner gewesen sind, war ich natürlich super im Thema, was, ich sag mal, gerade so bei Kika hoch und runter läuft. Und dann bin ich dann angefangen und habe mehrere Lizenzen dann übernommen für Bibi und Tina, die wir aktuell noch haben, und Benjamin Blümchen. Und wir produzieren diese Stoffe und vertreiben die exklusiv für Deutschland, Österreich und Schweiz. Und das ist natürlich nochmal was Eigenes. Also kann man sich ja vorstellen, wenn, ich sag mal, die Mutti für ihr Kind, ich sag mal, Benjamin Blümchen Stoff kaufen kann und daraus eine Hoodie nähen kann, ist halt was Individuelles, was Cooles. Und da haben wir nach wie vor einiges im Programm, Was natürlich in den letzten Jahren aber auch, da hatten wir vor 5, 6 Jahren, war das ganz neu in unserer Branche, da haben wir Tausende von Meter verkauft in kürzester Zeit.
Habt ihr eigentlich auch so Online-Academies oder sowas? Weil das stelle ich mir eigentlich irgendwie als eigentlich so voll den spannenden Case vor, weil irgendwie, okay, wenn man sich also überlegt, okay, wie lange.
Mehr Schule oder?
Ja, irgendwie sowas wie, ja. So, habt ihr sowas?
Wir haben auf jeden Fall, wir haben einen YouTube-Channel, wo wir einfach Nähvideos veröffentlichen, also Branding natürlich und einfach zeigen, wie näht man einen Hoodie, wie näht man eine Tischdecke. Mhm. Also das auf jeden Fall, um einfach da zu inspirieren und die Leute da auch, ich sag mal, abzuholen in dem Sinne. Ja, weiterführend eigentlich nicht in dem Sinne.
Ja, eigentlich irgendwie eine spannende Idee, wenn man eigentlich darüber nachdenkt. Ne? Aber so überlegen, so wie kriege ich den Markt vielleicht noch ein bisschen größer, wie kriege ich noch mehr Leute irgendwie dazu zu nähen, weil auch wenn ich jetzt irgendwie ein Kind hätte und nicht nähen könnte, dann würde ich dem dann vielleicht trotzdem gerne irgendwie lernen, wie kann ich dem irgendwie Socken aus dem Bibi- und Tina-Stoff nähen oder sowas. Genau. Aber wenn ich nicht weiß, dann weiß ich es halt nicht. Und wenn ich halt irgendwie vielleicht mir überlege, okay, da habe ich Stoffe Helmers, die haben irgendwie einen geilen Online-Kurs oder sowas und ich mache den und dann, ach, Surprise, Surprise, da kann ich auch den Stoff kaufen.
Ja.
Sozusagen, dann sorgst du sozusagen, also während du Geld verdienst dafür, dass der Markt irgendwie ein bisschen wächst.
Also das gibt es auch schon. Es gibt auch schon so ein paar Anbieter, die das machen und mit denen machen wir auch Kooperationen. Aber ja, also wie gesagt, das Thema Inspiration, wir haben kostenlose Nähanleitungen, wir machen echt viel kostenlos, also was auch eigentlich richtig Geld kostet. Und darüber versuchen wir natürlich, die Kunden zu inspirieren, ne? Und einfach auch zum Thema Nähen zu bringen. Also das schon.
Ja, okay. Aber es ist
Mal gespannt. Also wir machen viel Freebooks zum Beispiel, also kostenlose Nähanleitungen, versuchen darüber dann natürlich.
Die dann einfach in den Paketen mit dabei liegen oder sozusagen, oder kriege ich die online irgendwie einfach zum Runterladen?
Die kann man kostenlos herunterladen, genau. Ja, also es muss eine kostenlose Bestellung über den Shop generiert werden, aber dann hat man quasi einen kostenlosen Schnitt, wie man sich einen Hoodie näht. Genau, und der ist dann kostenlos, der kostet eigentlich sonst irgendwie so 9 Euro. Und den bieten wir kostenlos an und wollen darüber natürlich dann aber am Ende verkaufen. Ja, Stoffe verkaufen, Nähzubehör, ein bisschen Branding. Stark. Ja.
Finde ich eine gute Idee. Ja. So ein bisschen idiotensicher wahrscheinlich. Ne? Also ist es idiotensicher, aber ist dann, wenn du sowas hast, dann kann es schon mal viel weniger schief gehen, wie wenn du es nicht hast.
Ja, das also die typische Näherin braucht ein Schnittmuster.
Ja.
Ne? Also die braucht eine Näherleitung, ein Schnittmuster. Was brauche ich an Stoff? Wie wird es genäht? Also die näht das nicht aus dem Kopf, sondern anhand einer Anleitung. Genau.
Ja, okay. Ja. Stark. Spannendes Thema.
Dann lass uns doch ein bisschen in das Thema Profitabilität noch einsteigen. Jetzt ist es so, du hast gesagt, ihr wart von Anfang an mit dem Online-Shop quasi profitabel und seid es auch weiterhin. Mhm. Wie macht man das? Worauf achtet man, wenn man jetzt von allen Ecken quasi gehört bekommt, okay, man braucht irgendwie ein AOV von über 100 Euro, um profitabel zu sein. Und Stoffe sind ja jetzt erstmal per se nicht so teuer. Wie sieht dann vielleicht so ein durchschnittlicher Warenkorb aus und worauf achtet ihr quasi, um profitabel zu sein?
Also der durchschnittliche Warenkorb ist bei, also dass man irgendwie 100 Euro braucht, das sehe ich ganz anders.
Ja.
Also bei uns ist es aber auch gar nicht so gering, weil die typische Kundin kauft mehrere Stoffe, kauft dann noch irgendwie ein passendes Nähgarn und braucht noch einen Schnitt. Also wir liegen schon bei der Hälfte von den 100 Euro am durchschnittlichen Bestellwert. Und es ist natürlich einfach wichtig, irgendwie gerade in den aktuellen Zeiten Umsatzrückgänge, Kostensteigerung, einfach Margenoptimierung. Darauf zu achten, zu schauen, seinen Kunden gut zu verstehen. Also wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren auch ein CRM-System eingeführt. Ich meine, brauche ich euch nicht zu erzählen, dass irgendwie Kunden binden einfacher oder reaktivieren einfacher ist oder als irgendwie Neukunden einzukaufen. Einfach diese Themen, ja, seinen Markt verstehen, seinen Kunden verstehen und einfach die Prozesse so natürlich effizient aufzubauen. Von A bis Z, von Logistik bis, ich sag mal, AB-Testing, euer Thema, Conversion-Optimierung, also Schritt für Schritt einfach anhand der Zielgruppe und anhand der Bedürfnisse auch zu optimieren. Ne? Ja. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie so einen Tipp, so zack, jetzt sind wir profitabel, sondern es sind viele kleine Maßnahmen, sein datengetrieben viel, einfach zu entscheiden. Ja.
Und wie hast du das am Anfang gemacht? Also worauf hast du sozusagen geschaut, als dann die ersten 10, 20 Bestellungen reinkamen und du dann gemerkt hast, okay, das kann hier funktionieren. Wie skaliert man das dann vielleicht sozusagen auf die ersten 100 Bestellungen oder sowas dann am Tag hoch?
Ah, es war eine Entwicklung eigentlich. Es war natürlich einmal die Sichtbarkeit, Suchmaschinenoptimierung, auf der anderen Seite Performance-Marketing. Also wir bekommen viele Bestellungen über Performance-Marketing. Affiliate-Marketing, also wir probieren einfach viel aus. Mhm. Also ich finde, jede Branche ist individuell. Man kann ja nicht irgendwie mit der Schablone irgendwie was kopieren und dann auf uns drauflegen und das funktioniert alles, sondern man muss einfach alles austesten. Das ist wie beim AB-Testing. Man muss es individuell austesten und wenn man weiß, dass es nicht funktioniert, dann weiß man, dass es nicht funktioniert.
Aber man hat es halt wenigstens gemacht.
Geld gespart. Ja, genau. Man hat Geld gespart und also das kann ich wirklich sagen, das habe ich von Anfang an beherzigt, datengetrieben arbeiten, Daten lügen nicht, also da einfach auch vorausschauen, so ein bisschen zu gucken, also man sieht dann ja auch Entwicklungen und einfach ganz viel Try and Error, Learning by Doing.
Wie splittet sich das bei euch so ein bisschen so vom Traffic oder von der Wichtigkeit her von den einzelnen Kanälen, also so, wenn man es wahrscheinlich aus Profitabilität sieht, ist es recht schnell klar, dann kommt wahrscheinlich erst SEO, dann die Affiliate-Sachen und dann irgendwie geht es runter ins Performance-Marketing an sich. Ja. Aber von der Wichtigkeit her, was ist da so?
Also bei uns schon Performance-Marketing nach wie vor sehr wichtig, muss man sagen. Eigentlich der wichtigste Kanal. Suchmaschinenoptimierung, also der SEO-Kanal natürlich dann auch. Wir haben mittlerweile eine echt starke Brand, also direkt geht auch viel. Aber ja, Affiliate. Ja, aber so eigentlich Performance-Marketing aktuell ist nach wie vor der größte Kanal, ja.
Krass.
Ja.
Musst du, oder ihr habt ja jetzt, du hast es eben schon gesagt, dass alles individuell nochmal im Fulfillment sozusagen angepasst wird. Ist das dann auch ein großer Kostenblock, wo du sagen würdest, ey, wenn wir das irgendwie extern abgeben würden, wird das gar nicht funktionieren, weil wir haben da so krass unsere Strukturen und Prozesse geschaffen, um das letzte i-Tüpfelchen da sozusagen noch rauszuholen. Wie sieht das aus? Also beschreib vielleicht mal kurz, was das an Kostenaufwand tendenziell wäre, wenn man es irgendwie abgeben würde.
Also du meinst das Lager, die Abwicklung.
Ja.
Ja, also um ehrlich zu sein, die Frage stellt sich gar nicht, weil es so individuell ist, weil die Stoffe individuell zugeschnitten werden und es jetzt nicht Stückgut irgendwie ist in erster Linie, außer bei Kurzwaren. Ist schon wichtig, einfach alles selber zu machen. Also okay. Ownership über alles selber zu haben, um zu optimieren. Die Frage stellt sich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist natürlich aber auch das, was wir auch über die Jahre optimiert haben, mit Prozessoptimierer, einfach da sehr effizient unterwegs zu sein, um am Ende dann auch so schnell wie möglich liefern zu können. Ja.
Ja. Wie kann ich mir das dann im Lager bei euch sozusagen vorstellen? Sind dann da Rollen an Stoff sozusagen aufgewickelt und dann gibt es irgendwie die Maschine, wo ihr einstellen könnt, okay, jetzt bitte einen halben Meter hier schneiden? Oder?
Nee. Es wird alles individuell geschnitten. Wir haben einige Frauen, die die Stoffe zuschneiden. Mhm. Wir haben ein großes Lager mit ganz vielen Regalen, wo alle Stoffe, Coupons nennt man das, so 10, 12 Meter gelagert sind.
Ja.
Teilweise auch Rollenware, das ist dann 50 Meter. Und und dann werden die Bestellungen individuell zugeschnitten, laufen einmal durchs Lager, entweder in den Zuschnitt, wo Stoffe zugeschnitten werden oder halt in die Kurzwaren oder auch bei den Schnittmustern noch und werden dann am Ende im Versand zusammengeführt. Ja.
Ja. Wie ist denn so, also wir haben es jetzt glaube ich in der letzten Stunde oder was es jetzt schon ist, glaube ich so gemerkt, du hast auch glaube ich ein ziemlich gutes Allgemeinverständnis für E-Commerce entwickelt und ist sehr beeindruckend, wie du das auch einfach jetzt schon bewiesenermaßen so gemacht hast. Wenn man sich das irgendwie so vorstellt, hätten vielleicht irgendwie, also 80% der Gurus würden wahrscheinlich irgendwie eher bei eurem System sagen, oh, das kann gar nicht funktionieren oder das ist schwierig, profitabel allgemein hinzubekommen. Ja. Wie ist so einfach so allgemein so dein Ausblick so für den E-Commerce, so vielleicht für die nächsten 1-2 Jahre, auch vielleicht so ein bisschen hinsichtlich dann so Profitabilität an sich?
Also in unserem Fall ist es einfach so, wir haben alles sehr individuell angepasst. Also muss man klar sagen, wir haben eine Eigenentwicklung, ich habe 2 Entwickler, bin ich auch dankbar drüber, die entwickeln, aber mit denen machen wir noch mehrere Themen, datengetriebene Sachen, AB-Testing, also viele verschiedene Dinge. Es ist alles individuell auf unsere Bedürfnisse angepasst. Also, und auch da ist es, wie gesagt, nicht irgendwie mit einer Schablone und man irgendwie alle möglichen Systeme einsetzen, sondern es ist gewachsen und ich achte darauf, dass es natürlich profitabel wachsen kann und das ist einfach für mich so ein Learning einfach. Man muss individuell jede Branche für sich betrachten und auch welche IT man einsetzt. Also da gibt es so viele kleine Stellschrauben die muss jeder für sich so ein bisschen individuell erfahren oder auch einfach austesten. Mhm. Ja, und als Ausblick, wenn man seine Hausaufgaben gut gemacht hat und ich meine schon irgendwie profitabel unterwegs war, dann wird das auch in den nächsten Jahren im E-Commerce sicherlich, wird sich da keiner irgendwie Sorgen machen müssen, glaube ich. Mhm. Aber es wird sich einfach vieles bereinigen und es wird einfach auch schwerer. Also Kundenakquisitionskosten steigen und Ja, da haben wir aktuell schon ein paar Herausforderungen.
Ja. Mhm.
Aber ihr müsst das dann ja quasi auf der Website auch schaffen, dass eine Person jetzt nicht einfach nur sagt, hier, Produkt 1, Minimalbestellmenge, ich lege das in den Warenkorb und dann zahle ich vielleicht noch Versandkosten, dann ist das Ding durch. Das wird ja für euch auch nicht profitabel sein, sondern erst, wenn halt irgendwie mehrere Artikel da gleichzeitig zusammen reinkommen, oder nicht?
Ja, also klar, ja. Versuchen wir schon mit Cross-Selling und ich sag mal mit in dem Sinn, dass wir alles zum Thema natürlich anbieten, also alles für den Nähvergnügen. Es gibt ja auch Wettbewerber, ich sag mal, die nur ein Thema bedienen, irgendwie Kinderstoffe oder irgendwie nur Dekostoffe, und wir bieten alles. Mhm. Und das macht uns natürlich auch nicht so anfällig für für die Trends innerhalb unserer Branche. Und das ist das, was eigentlich in den letzten Jahren gut funktioniert hat. Und wie wir sicherlich, ich denke, in den nächsten Jahren weiterhin einer der führenden Unternehmen sein werden in dieser Branche, auf jeden Fall.
Ja, ziemlich sicher. Ich glaube, da das ist ein bisschen jetzt nicht platzisch, aber das System kriegst du wahrscheinlich auch so in der Komplexität nicht mehr so einfach irgendwie so entgegengetreten, dass es umfällt.
Ja.
Aber es hört sich jetzt irgendwie so, wenn man sich so anguckt, auch so ihr habt irgendwie 50 Mitarbeiter, du hast ein profitables Geschäft online mit irgendwie in einem interessanten Produkt aufgebaut, das ist erstmal mega bemerkenswert. Aber wenn man jetzt vielleicht mal so ein bisschen retroperspektiv betrachtet, das wird ja nicht immer irgendwie alles wunderbar und easy und jetzt treffe ich die Entscheidung und das hat super funktioniert. Also es wird ja nicht immer alles, was du dir gedacht hast, irgendwie dahingehend funktioniert haben. So, wenn du jetzt so vielleicht zurückwirkend einfach mal so, weiß nicht, die letzten 15 Jahre irgendwie betrachtest, wo es dann wirklich schon ein bemerkenswerter Anteil vom Gesamtumsatz des ganzen Unternehmens gewesen ist. Gab es da vielleicht so zwei, drei Punkte, wo du dachtest von wegen so, ey, die hätte ich vielleicht hinsichtlich E-Commerce-Aufbau oder Profitabilität irgendwie früher gewusst? Ich weiß nicht, ob man vielleicht irgendwie sowas vielleicht wirklich jedes halbe Jahr dann wirklich mal mit dem Lieferanten wirklich nochmal genauer sprechen, was können wir da rausholen, dann irgendwie wirklich mal gucken, weiß nicht, brauche ich wirklich die Agentur, die uns da gerade betreut? Hast du da vielleicht so ein paar Punkte?
Ja, ich habe vom Nachgang betrachtet schon mal öfter irgendwie Agenturen oder zu challengen, so muss ich schon sagen. Auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie ein Vertrauen, und wenn man gut zusammenarbeitet und es gut funktioniert, hat man natürlich oft auch vielleicht nicht so den Trigger, jetzt irgendwie da ranzugehen. In aktuellen Zeiten ist das schon mal eher der Fall, dass man natürlich einfach da schneller nochmal so ein bisschen auch challenged, um einfach Potenziale nochmal, die man vielleicht selber so nicht auf dem Schirm hat, nochmal zu erkennen. Das auf jeden Fall. Aber um ehrlich zu sein, so ganz grobe Schmitzer oder Fehler fallen mir da gar nicht so wirklich ein.
Aber gab's mal irgendwie so Branding-Kampagnen oder sonstiges, wo ihr, keine Ahnung, also gesagt habt, ihr habt irgendwie 10, 20, 30.000 Euro rausgeschmissen, das hat gar nichts eingebracht? Vielleicht sogar noch mehr Geld?
Ja, nee, so schlimm nicht, ne. Okay. So schlimm nicht. Wir haben schon auch YouTube-Kooperationen, wo man mal irgendwie 5.000 Euro ausgibt und am Ende dann irgendwo, ich sag mal, der Return on Investment nicht so spannend war. Klar, daraus lernt man auch, das macht man dann auch, um irgendwie ein bisschen Branding zu machen. Aber ich habe immer versucht, alles datengetrieben auszuwerten, zu schauen. Da war es eher früher in Bereichen der Geschäfte schwieriger, wenn man da Zeitungsanzeigen geschaltet hat für irgendwie 3.000 Euro und man überhaupt nicht wusste, irgendwie wo kommen jetzt die Umsätze her, und man kann es gar nicht nachverfolgen. Also das habe ich nie verstanden. Deswegen war ich natürlich dann froh im E-Commerce, dass man irgendwie alles auswerten kann. Ne?
Ja. Ja. Hast du dann irgendwie so ein großes Excel oder Google Sheets Dashboard oder sonstiges, oder schon irgendwie ein anderes Tool, was du nutzt, um die ganzen Sachen dann auszuwerten?
Ja, wir nutzen Power BI.
Ja.
Genau. Aber natürlich dann auch die Dashboards, die Anbieter so hergeben. Genau.
Ja. Ja, okay. Und dann ziehst du dir da quasi deine Berichte und schaust dir die
Kennzahlen davon. Google Analytics.
Ja. Genau. Spannend.
Ja. Ja.
Finde ich einen interessanten Gedanken. Vielleicht dazu nochmal kurz, ihr habt ja auch in Frankreich und Niederlanden und sowas auch noch einen kleinen Absatzmarkt. War das von Anfang an so, dass ihr den Online-Shop dann auch außerhalb von Deutschland sozusagen gestartet habt? Oder war es eher so, okay, wir sind jetzt groß genug in Deutschland oder haben jetzt die Möglichkeit, irgendwie noch in Frankreich auch noch zu verkaufen? Wie seid ihr da sozusagen vorgegangen bei der Internationalisierung? Weil gerade da, um wieder einen Bogen zur Profitabilität zu knüpfen, kommt es ja auch oft vor, dass die ersten Jahre dann irgendwie unprofitabel werden oder gar irgendwie eine Expansion komplett fehlschlägt.
Ja, wann war das? 2016 haben wir schon den niederländischen Shop und den französischen Shop eröffnet. Wir hatten auch 2-3 Jahre die polnische Landesversion, die haben wir wieder eingestellt.
Okay.
Einfach Währungsthematiken und also einige Probleme.
Ja.
Und einfach, weil wir uns auch da fokussieren wollten auf den französischen Markt und niederländischen Markt. Wir sind auch da in den letzten Jahren sehr stark gewachsen, aber ich setze da auch eher auf Profitabilität als auf Wachstum, weil einfach auch die Versandkosten in den letzten Jahren auch gerade nach Frankreich schon sehr gestiegen sind.
Mhm.
Aber es gehört für mich einfach so ein bisschen für die Zukunftsperspektive mit dazu, einfach noch einen zusätzlichen Markt zu haben, wo man sich noch ein bisschen unabhängiger vom deutschen Markt machen kann. Und wir versuchen das weiter profitabel wachsen zu lassen. Ja.
Das heißt, kommt da noch was?
Das wollte ich auch gerade fragen. Also, keine Ahnung, Polen Revival.
Ja, aber oder ist auch wieder irgendwie so ich weiß nicht, wie du es machst, aber so alles, was wir bisher gehört haben, das ist so alles, was du sagst, ist so absolut antizyklisch, aber irgendwie richtig. Weißt du, ich meine, also irgendwie so, keine Ahnung, wie kriegt man es hin? Ich gehe in neues Land ist irgendwie einfach ab Monat 1 oder ab Monat 2 profitabel. Weißt du, also keine Ahnung, kenne ich einfach nicht.
Also, es ist schon so, also weitere Länder macht jetzt erstmal keinen Sinn, sondern auch da Fokus. Also wir sind ja in den Anfängen mehr oder weniger noch in Frankreich und Niederlande.
Hat das dann erst mit der, wann hat das angefangen so?
Also wir haben 2015, also ungefähr 2015 haben wir die Ländershops eröffnet und machen natürlich die Themen, die uns in Deutschland stark gemacht haben, versuchen wir natürlich dann auch auf die Länder zu übertragen, aber auch effizient. Weitere Länder, es gäbe schon Länder, die spannend wären, aber ich sehe es eher auch da wieder, sich zu fokussieren und Frankreich ist ein Riesenmarkt, da zu wachsen macht mehr Sinn, als jetzt irgendwie noch 2, 3 Länder aufzubauen und so machen wir unser Ding so, Schritt für Schritt. Ja. Und am liebsten nachhaltig und profitabel.
Das klingt auch so, retrospektiv erzählt, immer so angenehm, so leicht, weißt du?
Ja, ist nicht immer leicht, das ist ja, natürlich nicht. Klar. Aber ja, ist irgendwie so gewachsen, Schritt für Schritt, genau.
Absolut, also, ich sowieso, das ist wirklich, zieh meinen Hut davor, wirklich.
Wenn du das so vielleicht nochmal dann abschließend zusammenfassen würdest, was sind so die Top 3 Sachen, worauf du achtest, was Profitabilität angeht?
Klare Finanzsteuerung, Liquiditätsplanung, Controlling, absolut für jeden, kann ich für jeden empfehlen, der startet oder weiter wächst, sag mal so.
Ja, sich nicht einmal im Jahr die BWA vom Steuerberater schicken lassen.
Also genau zu wissen, wie ist mein Cashflow, wo sind die Kosten, wie sind die Margen, also absolut, das Allerwichtigste. Irgendwie agil zu sein auf jeden Fall, so ein Unternehmen oder eine agile Organisation zu haben, weil ich sag mal gerade in unserer Branche, die Gegebenheiten ändern sich ja stetig und da einfach schnell dann auch irgendwie sich anpassen zu können, finde ich mega wichtig und Learning by Doing einfach, mache ich immer, irgendwie Try and Error, also wie gesagt, aus einfach Dinge austesten, ausprobieren, wenn es funktioniert, ist gut, wenn nicht, weiß man, dass es nicht funktioniert hat,
ja.
Also einfach, das habe ich von Anfang an so beherzigt und das sind eigentlich so Dinge und auf jeden Fall Hilfe holen, so in dem Sinne, also nicht mit dem Anspruch reinzugehen, ich kann alles selber, sondern einfach, ich brauche irgendwie ein Controlling, lass mir vom Profi dann das zeigen oder im Bereich Logistik, einfach oder so wie ihr es ja auch macht, im Bereich AB-Testing, Conversion-Optimierung. Mhm. Mit Profis zusammenarbeiten und das sind eigentlich so die Dinge, die ich so weitergeben kann oder die ich empfehlen würde.
Ja. Spannend, sehr geil.
Finde ich einen guten Punkt. Dann lass uns doch zum Abschluss kommen und die zweite Frage stellen, die wir im Podcast-Gast stellen. Das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Der beste Ratschlag, ja. Kann ich gar nicht runterbrechen.
So langsam ist er, glaube ich, am Punkt, wo er einfach selber einformulieren könnte.
Hat er ja gerade schon gemacht mit den 3.
Also beste Ratschlag, also habe ich gerade schon gesagt, Controlling, genau. Guter Ratschlag war, auf Prozente zu achten, nicht auf absolute Zahlen, weil in Prozenten sieht man besser die Entwicklung. Fand ich irgendwie interessant.
Was jetzt den eigenen Umsatz quasi angeht?
Ja, Kosten, Verhältnisse, wie entwickeln sich Verhältnisse, kann man in Prozente immer besser erkennen als irgendwie in absoluten Zahlen.
Okay. Klar.
Spannend.
Ja, also Abweichung, 2% plus, minus bei Kosten oder Umsatz da einfach schneller zu sehen, gegenzusteuern. Das fand ich so irgendwie mega interessant. Hatte ich so nicht gesehen, als mir das mein Unternehmensberater dann erzählte. Und ansonsten sind es die Themen, die ich gerade schon gesagt habe. So, ja.
Spannend. Ja.
Stabile Folge geworden, sage ich so, wie es ist.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, gerade am Anfang diese Reise quasi vom filialen Unternehmen hin zum Online-Shop. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, diesen Übergang da mitzubekommen und dann am Ende, glaube ich, nochmal ein bisschen guten Mehrwert gegeben mit den Sachen zur Profitabilität. Hat mich sehr gefreut. Danke, dass du vorbeigekommen bist,
Alex. Ich auch. Vielen Dank.
Sehr gut.
Vielen Dank, dass du da warst. Das ist für mich so mit, glaube ich, so die erste Folge, die wirklich so ein bisschen vielleicht so Richtung OMR geht. Also irgendwie die vor allem einfach diese Unternehmensgeschichte. Ich bin davon so beeindruckt mit dieser Transformation und irgendwie dann irgendwie auch Zusammenspiel von deinem Vater und dir und irgendwie, keine Ahnung, 2002 dann irgendwie einfach einen Webshop von einem Merger irgendwie mitbekommen. Irgendwie, keine Ahnung. Ja. Ist einfach eine absolut verrückte Geschichte. Das hat mich sehr gefreut und ich bin auch sehr stolz drauf, dass wir das machen durften.
Vielen Dank.
Ich wünsche euch nur das Beste und bin mir ziemlich sicher, dass das wird auf jeden Fall noch weiter in die Höhe gehen.
Mir hat es viel Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein konnte. Und vielen Dank.
Vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.